NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Januar 1920. Der Geburtstag des Architekten Gottfried Böhm.
Ich dachte, das schaffst du nie so wie der Vater. Und dann habe ich eigentlich Bildhauerei studieren wollen. Und ja, der Vater hat das auch unterstützt, aber hat gesagt, ich soll doch auch in die Architektur reingucken. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ging das mehr in die Architektur über.
Der Böhm-Touch, das hat Wolfgang Pehn so bezeichnet für die ganze Architektur der Böhms durch drei Generationen. Dominikus Böhm, Gottfried Böhm und dann Peter Paul, Stefan Böhm. Nicht zu vergessen, es sind ja drei Söhne von Gottfried Böhm, die auch Architekten sind.
Stefanie Lieb ist Professorin für Architekturgeschichte an der Universität Köln.
Der Böhm-Touch, das ist das, was sich durchzieht durch diese drei Generationen. Was alle Böhms auszeichnet, ist diese Liebe und die Sensibilität zum Detail und ich denke auch das Fantasievolle und das Qualitätvolle. Es ist nie irgendwie rumgewurstelt, sondern es sind wertvolle Baumaterialien, es sind perfekte Konstruktionen und auch immer individuell. Es gibt nie eine Standardisierung oder Serienanfertigung.
Und es gibt den Mut zum Risiko, gerade bei Gottfried Böhm. So wird 1963 sein Entwurf für die Wallfahrtskirche Maria Königin des Friedens im Bergischen Neviges extrem kontrovers diskutiert. Zuletzt lehnt die Jury des Architektenwettbewerbs seinen Plan für ein kristallähnliches Betongebirge ab. Doch Gottfried Böhm, der damals bereits Dutzende Kirchen für das Erzbistum Köln gebaut hat, bekommt Rückendeckung von ganz oben.
Der Kardinal Frings hat sich die Pläne zeigen lassen. Damals war er schon etwas erblindet. Und der hat dann die Modelle so abgetastet, so wurde mir dann berichtet. Dem hat dann meine Sache sehr gut gefallen. Und der hat dann doch gebeten, nochmal einen zweiten Wettbewerb machen zu lassen. Und den habe ich dann gewonnen. Gott sei Dank.
Gottfried Böhm, Aushängeschild des Brutalismus. Dieser Architekturstil leitet sich vom französischen Adjektiv brut ab, zu Deutsch roh. Der Baustoff, in seinem Fall Sichtbeton, wird in seiner Ursprünglichkeit genutzt. Doch geht das, eine Wallfahrtskirche als Betongebirge? Für die Gläubigen, die nach Neviges pilgern, ist das bis heute ein Streitpunkt. Die einen sind hingerissen von der waghalsigen, faltigen Dachkonstruktion, von den farbintensiven Rosen- und Schlangenmotiven in den Kirchenfenstern. Die anderen fühlen sich an einen Bunker erinnert oder sogar an einen Affenfelsen.
Nach wie vor haben viele Menschen Schwierigkeiten damit, diesen Betonraum als einen sakralen Raum anzuerkennen. Da hat sich aber Gottfried Böhm drüber hinweggesetzt. Also da war er dann konsequent und hat gesagt, nein, das ist meine künstlerische Gestaltung und das muss so konsequent durchkomponiert sein.
Das stark ausgeprägte Böhm-Ego wird zum Markenzeichen. Seine außergewöhnlichen Bauten bringen dem Architekten 1986 als erstem Deutschen den Pritzker-Preis ein. Und der gilt in Fachkreisen als Nobelpreis für Architektur. Heute vor 100 Jahren, am 23. Januar 1920, wird Gottfried Böhm als jüngster von drei Söhnen im hessischen Offenbach geboren. Nach dem Abitur muss er zur Wehrmacht. Wegen einer Fußverletzung an der russischen Front wird er 1942 ausgemustert und kann in München sein Studium der Bildhauerei und Architektur beginnen. Doch die Lehre ist aufgrund der kulturellen Abschottung der Nazis nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Von der Hochschule her war man ja unangenehm geprägt von dieser schlechten klassizistischen Art, die uns da gepredigt haben.
Nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands beginnt für Gottfried Böhm in Köln die Neubesinnung im Angesicht der Verwüstung.
Das kann man sich ja gar nicht mehr so richtig vorstellen. Das war ja ein Trümmerhaufen, die ganze Innenstadt. Ich habe in Erinnerung noch die Ruinen, die übersät waren von Blumen, wie ganz vergoldet die Ruinenhaufen. Und da waren dann die Ruinentrümmer, so schrecklich das war, auch was Großartiges.
Gottfried Böhm stellt sich der Familientradition und wird Kirchenarchitekt. Er orientiert sich an der expressionistischen Formgebung seines Vaters.
Dominikus Böhm hat immer Atmosphären, Raumstimmungen gestaltet, regelrecht inszeniert, kann man sagen. Er hat immer Licht-Schatten-Stimmungen geschaffen, um so das Mystische zu erreichen.
...1947 die erste große Herausforderung. Die Kölner Kapelle St. Columba ist durch die Kriegsbombardements stark beschädigt. In den Trümmern stößt Gottfried Böhm auf eine unversehrte Madonna. Um sie herum baut er eine kleine Kapelle, die Teile der Ruine mit integriert. Heute kann man Madonna in den Trümmern im Columba-Museum bestaunen.
Das war eigentlich die erste richtige Hängebetonkonstruktion. Ich dachte, man müsste diese Art des Netzbetons so machen können, wie es dem Wesen des Hängens entspricht. Da haben wir oben den Balken hingelegt, haben die Netze gespannt. Und dann kann ich mich noch entsinnen, dass ich dann den Kübelbeton zu stark nach einer Seite schon ausgeleert runtergeschüttet habe. Und dann hat sich das wieder verzogen. Das war eine ziemlich riskante Geschichte damals noch. Aber wir haben es dann einigermaßen hingekriegt.
Seine Botschaft war, wir machen einen Neustart, aber mit dem Bewusstsein und dem ewigen Gedenken an diesen schrecklichen Krieg. Es war fast so ein Ideal von puristischen Bauen, also mit einfachen Materialien, einfache, schlichte Formen, wenig Dekoration, wieder die Besinnung auf das Wesentliche, also auf das Sakrale, die Kirche auch als ein neuer Zufluchtsort, Sehnsuchtsort für all die Menschen, die traumatisiert worden sind durch den Krieg.
1951 verbringt Gottfried Böhm ein halbes Jahr in den USA, um in New York bei dem Kirchenarchitekten und Franziskanermönch Cajetan Baumann zu hospitieren. Auch trifft er sich mit Berühmtheiten der klassischen Moderne wie Walter Gropius und Mies van der Rohe.
Und ich habe das Gefühl, als er dann wiedergekommen ist, da hat er eine Kirche gebaut in Saarbrücken, St. Albert, die fällt so völlig heraus aus seinem bisherigen Oeuvre. Und mit diesem Bau, wo er wirklich mit der Konstruktion experimentiert, das ist eine Betonschalendecke, die aufgehängt ist, ein Kirchturm, der als zylindrisches Betongestell in den Himmel ragt. Also das sind wirklich ganz progressive, neue Formen, wo Gottfried Böhm ein Zeichen setzt. Damit will er zeigen, so, ich stehe nicht nur in dieser Böhm-Tradition, sondern ich schaffe was Eigenes. Gottfried Böhm heißt in der Familie der Boss.
Verrät Stefanie Lieb, die zusammen mit dem Fotografen Hartmut Junker den Bildband Sakralbauten der Architektenfamilie Böhm veröffentlicht hat.
Aber seine Frau, die durfte ihm immer etwas sagen zu seinen Entwürfen. Die durfte auch die erste Kritik üben und korrigieren. Da hat er sehr viel auf Elisabeth auch gehört. Sie war vor allem, was Innenarchitektur anbelangt, sehr kreativ. Da hat er, denke ich, sich viele Tipps auch geholt.
Zu den Impulsen von Elisabeth Böhm, auch sie gelernte Architektin, kommen die von Heinz Bienefeld. Der Meisterschüler von Gottfried Böhms Vater Dominikus arbeitet nach dessen Tod 1955 über Jahre im Büro mit. Er steuert eigene Entwürfe und Kirchenfenster bei. Mehr noch,
Gottfried Böhm hat nicht nur im Beton gearbeitet. Gottfried Böhm hat auch den Backstein mit eingesetzt. Und das hat er sicherlich von Bienefeld mit übernommen, dieses sehr kunstvolle Umgehen mit Backsteinoberflächen von Architektur.
In der jungen Bundesrepublik, dem Wirtschaftswunderland, boomt der Kirchenbau bis Ende der 1960er Jahre. Danach rücken für Gottfried Böhm Profanbauten in den Vordergrund. Gemeindezentren, Wohnsiedlungen und Verwaltungsbauten, Museen, Bibliotheken, Theater, Hotels und Warenhäuser. Am Prinzip seiner Arbeitsweise ändert sich aber nichts.
Jedes Bauwerk von Gottfried Böhm ist speziell auf den Ort bezogen, auf die Nutzung, auf den Bauherrn. Er hat praktisch bei jedem Bauprojekt wieder von vorne angefangen. Und seine Annäherung passiert dann immer über die Zeichnung. Und der nächste Schritt ist dann hin zum Modell. Und dieses Modell wird eben bei Gottfried Böhm und interessanterweise bei seinen Söhnen auch noch, die machen das heute noch so, wird dann nicht direkt im Computer also digital umgesetzt, sondern es wird erstmal mit den Händen handwerklich in Ton oder einem weichen Material modelliert.
Gottfried Böhm, mittlerweile Professor an der Technischen Hochschule in Aachen, restauriert darüber hinaus historische Objekte. Kontroversen scheut er auch da nicht, weder beim Saarbrücker Schloss noch beim Rathaus in Bensberg bei Köln.
Es ist ja eigentlich nicht so, dass ich das Alte nun so ganz beiseite schiebe. In all meinen Entwürfen, die mit denkmalgeschützten Dingen zu tun haben, sondern ich versuche, das zu interpretieren und dann in unsere Zeit hineinzunehmen. Das hat schon Schwierigkeiten gegeben beim Rathaus in Bensberg. Zum Teil ist es ja auch eine verständliche Angst vieler Leute, die sich sagen, wenn man das Alte so macht, wie es gewesen ist, dann wissen wir, was man hat.
Die Kernfrage in Bensberg? Wie kombiniert man die Überreste einer alten Burganlage aus dem 12. Jahrhundert mit einem bundesrepublikanischen Rathausneubau?
Meines Erachtens hat er ganz viel in diesen Rathauskomplex übernommen und hat das modifiziert oder transformiert in das neue Material Beton und auch in neue Formensprache. Es ist eine Weiterführung der bereits vorhandenen historischen Bauidee und Übertragung dann in, ich sag mal, demokratische Architektur. Ja, also die Burg ist natürlich Herrscherarchitektur und dann wird es übertragen, es ist jetzt diese moderne, demokratische Stadtkrone des Rathauses in Bensberg.
In den 1980er Jahren nimmt Gottfried Böhm Abschied von der Betonästhetik. Stahl und Glas rücken in den Vordergrund und damit die von vielen Bauherren geforderte Transparenz. Die neue Architekturbewegung der Postmoderne prägt er mit.
Postmoderne heißt Leichtbauweise, Hightech-Architektur, sehr viel Gestänge am Außenbau, nicht mehr so klare, große Bauformen, sondern kleinteilig, collageartig zusammengesetzt, viele Baumaterialien, Farbe kommt plötzlich mit rein. Auch das ist ein Kennzeichen von Gottfried Böhm. Er hat immer die Trends sehr schnell erkannt in der Architektur und hat sie, wenn sie ihm denn so lagen, durchaus auch mitgemacht.
Bis hin zu den Kölner WDR-Arkaden, der Luxemburger Zentrale der Deutschen Bank oder Kulturgebäuden in Los Angeles und Tokio. Nicht einmal vor der schwer ausrechenbaren Herausforderung des Baus der Kölner Zentralmoschee schreckt Gottfried Böhm zurück. Da ist er bereits Mitte 80.
Beim Moscheebau in Köln hat Gottfried Böhm den ersten Entwurf noch begleitet. Da steht tatsächlich auf dem Entwurf für den Wettbewerb Gottfried und Paul Böhm.
Die familiäre Zusammenarbeit mit den drei Architektensöhnen funktioniert gut. Treffpunkt ist das Wohnhaus von Gottfried Böhms Vater Dominikus in Köln-Marienburg. Das Wort von der Böhm-Dynastie macht die Runde. Doch als er auf die 100 zugeht, gibt es Grund zur Tristesse.
Ich weiß, dass Gottfried Böhm sehr traurig ist darüber, dass manche seiner Kirchen, die er besonders schätzt, wie St. Gertrud zum Beispiel in Köln, dass die eben nicht mehr als Kirche an sich so genutzt werden können.
Architekturhistorikerin Stefanie Lieb.
Die Kirchenbauten von Gottfried Böhm, auch von Dominikus Böhm, sind teilweise von Leerstand bedroht, da eben die Gottesdienste nicht mehr so stark frequentiert werden. Und da gibt es dann immer das Argument, Kosten-Nutzen-Denken, das funktioniert nicht mehr, diese Immobilienkirche wird in Frage gestellt. Und da sind natürlich auch die böhmischen Kirchen betroffen.
Eine Kirche von Gottfried Böhm bei Köln ist in eine Galerie umgewandelt worden und nennt sich jetzt Böhm Chapel. In einer anderen gibt es Theater, Konzerte und Ausstellungen. Das tröstet, denn der Architekt als Schöpfer hängt an seinen Bauten. Selbst Pritzker-Preisträger Gottfried Böhm hat dafür seine überbordende Fantasie oft zügeln müssen.
Das ist ja sehr verführerisch, was man so entwirft, aber was man sich doch sehr gut überlegen muss bei der Architektur, damit es Bestand hat. Da muss man sich dann schon im Zaun halten.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Gottfried Böhm, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.